Ich hätte tausend Gründe gehabt, es nicht zu tun, weil wir noch lange nicht so weit waren, weil das noch gefehlt hat, das noch gefehlt hat, das noch. Und diese Aussagen kenne ich zu hunderte, zu tausende Male, auch innerhalb der Branche Bank, aber auch innerhalb von anderen Branchen. Und ich bin jetzt so frech und sage, im Endeffekt sind es alles Rechtfertigungen, Entschuldigungen, nicht damit anzufangen.
Hallo bei Positiv Führen. Dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, mehr Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin und zwar mit System. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich ChefInnen, ProjektleiterInnen, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die irgendwie Verantwortung haben und tragen. Und zwar auch, wenn euch mal gar nicht nach positiv zumute ist. Darum geht's auch in diesem Podcast. Und in dieser Folge habe ich mit Helmut Lind gesprochen. Er ist Vorsitzender des Vorstands der Sparda Bank München. Ich finde es eine ganz spezielle Bank. Es ist nämlich die erste Bank, die nach den Kriterien der sogenannten Gemeinwohlökonomie zertifiziert ist. Was das heißt, was das bedeutet, warum das wichtig ist, dazu später mehr. Herr Lind, eine gute Führungskraft in der Bank, was macht die? Wie handelt die? Wie entscheidet die?
Eine gute Führungskraft in der Bank, die ist sehr reflektiert, die ist sehr authentisch, die ist sehr eigenverantwortlich und sie ist sehr umsetzungsstark.
Ich habe mir jetzt vorher gedacht, dass sowas wie ein klarer Blick für Zahlen, Analysefähigkeit, vielleicht auch eine gewisse Nüchternheit, Durchsetzungsstärke, vielleicht auch Verhandlungsgeschick, dass das vielleicht auch so Attribute sein könnten für eine gute Bankerin oder einen guten Banker in der Führungsrolle.
Also bezogen auf Analyse, das ist vielleicht mal natürlich mein Thema, weil ich das nicht an vorderster Front habe. Das würde ich eher zu meinen Schwächen zählen als zu meinen Stärken. Das ist jetzt schon komisch als Vorstandsvorsitzender einer Bank. Ich bin aber auch nicht der Finanzvorstand, muss ich auch dazu sagen. Aber bezogen auf die Anforderungen, die wir in einem Jahr 2021 haben, die ganz viel damit zu tun hat, wie manage ich die große Transformation auch innerhalb der Bankenbranche, wo ich heute die Bankenbranche eher in dem Element sehe, wo früher die Autoindustrie war, ist es allein mit Analyse oder mit dem Teil, also ich sage jetzt nicht, dass das unwichtig ist, gibt es für mich andere Attribute, die wesentlich wichtiger sind, um letztendlich diesen gesamten Prozess des Change und der Veränderung überhaupt miteinander zu begleiten und vorauszugehen und eben nicht nur aus einer analytischen mentalen Fitness draufzuschauen, sondern auch aus einer inneren Reflexion und einem inneren Gespür, was momentan die Situation, die Menschen oder das Umfeld braucht.
Gut oder sehr gut oder exzellent führen bei der Sparda Bank. Was braucht es dafür, was man in jeder Bank braucht und was braucht es nochmal anders, weniger oder mehr?
Also gut und exzellent führen, was man in jeder Bank braucht, ist sicherlich die eigenverantwortliche und ich sage jetzt mal nach vorne orientierte, mutige Haltung, mit dem ganzen Thema Veränderung nochmal umzugehen. Darüber hinaus, wenn wir jetzt mal für uns so schauen, auch überhaupt über die Stärkenorientierung, stellen wir ganz oft fest, dass es Leute sind, die Verantwortungsgefühl sehr weit vorne haben, also sehr weit in ihrem eigenen Stärkenprofil orientiert haben, die aber auch Leistungsorientierung sehr stark vorne haben, Höchstleistung, aber auch Themen wie Vorstellungskraft und, wenn überrascht oder nicht, das Thema Bindungsfähigkeit. Was braucht speziell in der Sparda Bank München? Da sehe ich einfach in Verbindung mit unserer Ausrichtung noch mehr dieses Thema ein Verständnis für Ganzheit, ich weiß nicht, ob der Begriff so verständlich ist, oder für einen ganzheitlichen Blick auf die Dinge.
Was heißt es für Sie?
Für mich heißt Ganzheit, dass ich mich eben nicht als ein isoliertes Teil dieser Welt verstehe, sondern als Teil, der eng verbunden ist mit all dem, was um mich herum ist. Und das sind eben nicht nur die Mitarbeiter und Kollegen, oder für die ich zuständig bin als Führungskraft, sondern das ist dann eben auch die Verantwortung für meine Mitglieder und Kunden, aber auch für die Umwelt und auch für ein soziales Verständnis, was sich natürlich A, innerhalb des Arbeitsgebietes ausdrückt, aber auch darüber hinaus. Könnte man das Thema wieder Kunden nennen, wir können es aber auch noch einen Schritt weiter aufmachen und können sagen, gesellschaftliche Verantwortung.
Ich habe von jemandem, der sich in der Bankenbranche halbwegs gut auskennt, gehört, die Leute bei der Sparda Bank, die sind nicht ganz so tough, nicht ganz so edgy, nicht ganz so glatt wie die Deutschbanker. Die sind irgendwie kuscheliger, warmherziger, sympathischer und die treffen eine Kreditentscheidung auch mal nach dem Bauchgefühl. Stimmt es?
Aus meiner Sicht ganz klar ja. Wird manchmal auch als Schwäche in der Kultur dargestellt. Kann auch im einen anderen Fall so sein, gerade wenn man in diesem Veränderungsprozess drin ist, wo es manchmal Feuerwehrlösungen braucht. Da kann ich nicht immer fünfmal abwägen und nehme ich den noch mit und den mit, wo ich einfach auch schnelle und klare Entscheidungen treffen muss. Aber wenn ich das im Gesamtbild nehme und gerade im Kundenkontext, ist es natürlich da ganz anders, wenn ich dem Kunden nicht nur in einem sachlichen, bedarfsorientierten Analyse irgendwas anbiete, sondern ich sage es jetzt mal auch in meinen Worten, den Kunden spüre, den Kunden wirklich ganzheitlich mit Körper, Geist und Seele wahrnehme und dann einfach auch ja ein Stück Herzlichkeit. Wir scheuen uns immer im Business, diesen Begriff in den Mund zu nehmen. Also mir ist es oft aufgefallen bei Vorträgen, dann heißt es gleich, ja, wo sind wir denn hier? Wir sind immer noch eine Bank. Aber auch diese Herzlichkeit ein Stück zu vermitteln, wirklich bei dem anderen zu sein, wirklich da zu sein. Und das macht es für mich schon den Unterschied, ob ich dann nachher irgendwo ein in sich sachliches, verstandesorientiertes Gespräch oder auch Beratung hatte oder ob ich nachher da rausgehe aus diesem Gespräch und gespürt habe, der war wirklich bei mir, der war voll da.
Wir sitzen in Linz Büro am Münchner Hauptbahnhof. Von hier aus sieht man, wie die ICEs, die Regionalzüge, die S-Bahnen in den Bahnhof hinein und wieder hinausfahren. Denn ursprünglich gehörte diese Bank mal den Eisenbahnern. Lind erzählt von Herzlichkeit, von Zusammenhalt, spricht von Gemeinschaft. Und ob er das auch wirklich so lebt, was er predigt? Er wirkt zumindest so. Und glaubt man dem, was auf dem Jobbewertungsportal Kununu steht, dann scheint das Klima hier wirklich ein besonderes zu sein. Und der Chef dieser Bank strahlt es auch aus. Er wirkt gar nicht so wie der Chef einer Bank mit 9 Milliarden Euro Bilanzsumme und über 300.000 Girokonten. Zwei der Zahlen aus dem letzten Geschäftsbericht.
Positiv führen oder Positive Leadership, ist das ein Begriff, den Sie, oder sind es Begriffe, die Sie verwenden, mit denen Sie was anfangen können? Und wenn ja, was heißen die für Sie?
Ja. Also wir verwenden die Begriffe im Haus nicht. Aber ein Teil von Positive Leadership ist ja das Thema Stärken. Also wie weit fokussiere ich mich halt auf das Positive und nicht auf das Negative? Wir sind ja alle durch ein Schulsystem gegangen, wo der Rotstift halt angesetzt wurde. Was kannst du nicht? Und das hat mich immer erschrocken über die ganzen Jahre, wenn wir Einstellungsgespräche hatten, ob das Auszubildende oder Mitarbeiter wurden, was die schnell beantworten konnten, was sie nicht so gut können. Oder wo sie Defizite haben. Aber dass ein Bewusstsein klar und knackig für das, was einen ausmacht, Stichwort Selbstwert, Selbstbewusstsein etc., das war oft gar nicht so präsent. Und ich meine jetzt nicht diejenigen, die eher in die andere Richtung gehen, also wo Selbstbild und Fremdbild nicht zusammenpasst, sondern die sagen, ich bin der Überflieger, die meine ich damit nicht. Also das ist dann auch nicht authentisch, das ist die andere Seite. Wir haben über die Jahre die Begriffe Stärkenorientierung und jeder Mensch hat Stärken, um auch nicht nur das Thema, es geht nur um die 2%, die High Potentials, sondern uns war wichtig, aus diesem sozialen Verständnis von Genossenschaft und Gemeinwohl zu sagen, jeder Mensch hat Talente. Und wir wollen für alle Transparenz schaffen in diesen Talenten und dabei helfen, die zu stärken, zu entwickeln und die Schnittmenge zwischen den Stärken und den Aufgabengebieten uns genau anzuschauen, um dann innerhalb des Ganzen die Aufgabengebiete dann auch zu verändern. Auch mit einem Hilfsmittel einer Energiebilanz. Das ist ja zum Beispiel ein Ausdruck, den ich persönlich auch unter positives Leadership sehen würde, ohne dass ich es so genannt habe. Stärkenorientieren war das eine. Das zweite Hilfsmittel war die Energiebilanz.
Energiebilanz heißt für Sie?
Energiebilanz heißt jetzt für mich, bitte, liebe Mitarbeiter, also nachdem Sie die Stärken kennen, schaut euch an, in welchen Bereichen arbeitet ihr und welche Bereiche sind im Team notwendig, um letztendlich die Ziele oder die Rahmenbedingungen zu erfüllen, die da sind. Aber spürt jeder für sich rein, jetzt mache ich es ganz einfach, was gibt mir Energie und was raubt mir Energie. Um dann aber auch ein Stück das Bewusstsein vom Kopf in den Körper zu bringen. Das war am Anfang eher befremdlich, weil ich so, was, wie, wo, war. Und über die Jahre, wir wiederholen das ja immer wieder, auch in vielen Teams, auch wenn Teams sich verändern, wieder in diese Energiebilanz hineinzugehen und dann einfach zu schauen, was sind die Energiespender, was sind die Energiefresser. Und wenn ich das Bewusstsein schaffe für die Energiespender und für die Energiefresser, dann ist natürlich der Schwerpunkt auf die Spender, sprich positiv belegt. Und auf die Fresser kann ja sein, was bei mir ein Energiefresser ist, dass es bei Ihnen ein Energiespender ist. Und dann gibt es halt so Situationen, wo man, also das hat mich damals wirklich fasziniert, zum Teil hat mich so berührt, dass ich Tränen in den Augen hatte, dass dann Leute auch gesagt haben, ich mache das jetzt hier schon seit über 10 Jahren, mich hat aber nie einer gefragt und ich habe das auch nie in Frage gestellt, ob ich das hier überhaupt abgeben kann, weil es klar ist, dass ich das weitermachen muss. Und jetzt sehe ich, dass der Kollege 3 Schreibtische weiter, dass das für den Energiespender ist. Und er hat eine andere Sache gemacht, die ich viel lieber machen würde. Und das aber dann auch als Prozess aufzusetzen und immer wieder in Teamworkshops sichtbar zu machen. Und damit das Thema stärkenorientiertes Führen, so ist es dann bei uns auch belegt, über stärkenorientiertes Führen, natürlich nicht nur zu sagen, jeder weiß jetzt, wo er seine Stärken hat. Nein, zu sagen, bin ich als Führungskraft in der Lage, diese Potenziale, die ich habe, in einem ergänzenden Aufeinanderzugehen so zu optimieren, könnte man sagen, dass die Energiebalance in der Energiebilanz ausgeglichen ist.
Ich überspitze jetzt mal, als Führungskraft bei der Sparda-Bank München ist man dann dafür zuständig, dass die Mitarbeiterinnen von Montag früh bis Freitag Nachmittag nur an ihren Stärken entlang arbeiten dürfen und können und nur dort eingesetzt werden, wo die Energiespender, die energiespendenden Momente und Konstellationen herkommen. Und als Führungskraft bin ich dafür verantwortlich, die ganzen Energieräuber von den Mitarbeitenden fernzuhalten.
Das wäre die Idealversion. Daher wäre ich super begeistert, wenn wir die hätten. Wir machen das jetzt schon über 10 Jahre. Und wir stellen natürlich fest, dass es Leute gibt, die da sehr gezielt drauf achten und auch regelmäßig diese Wiederholungen machen. Wir stellen aber auch fest, dass manche das Bewusstsein nicht dafür haben, auch wenn es vom Vorstand jetzt kommt, also von oben oder von unten. Was ich da immer wieder feststelle, das eine ist, man kann Impulse reingeben, aber ob die Leute wirklich begeistert sind, hat viel mit der inneren Haltung zu tun. Und da ist es dann auch brutal abhängig von der inneren Haltung.
Das Wort Stärkenorientierung ist ja jetzt mehrfach schon gefallen und Stärkenorientierung ist ja wirklich ein ganz zentraler Pfeiler von Positive Leadership. Und ich weiß, dass Sie die Stärkenorientierung ja auch insofern leben, dass jeder und jede hier ja, glaube ich, sein Strength Profiler, ich glaube, damit arbeiten Sie. Was hat das verändert, so dieses, wenn Sie dran zurückdenken, so dieses Sprechen über Stärken, dieses Bewusstmachen von Stärken und auch dieses Stärken von Stärken? Und was waren vielleicht auch so die Herausforderungen oder die Fragezeichen oder die Zweifel? Oder?
Die Herausforderungen waren, dass sehr schnell auch sichtbar wurde, wie sich das eine oder andere Ego des Einzelnen zeigt, dass er dann sagt, also ich habe jetzt meine Stärken und du Führungskraft oder du Vorstand, sorg mal dafür, dass ich nur noch so eingesetzt werde. Und ich bin jetzt hier der Obercoole und der Überflieger. Also auch, fange ich direkt mal mit der Herausforderung an, also auch dieses Thema, wie weit schaue ich hier auch noch ganzheitlich drauf und sehe nicht nur in einer, ich sage jetzt nicht Gemeinwohlstruktur, sondern Meinwohlstruktur, in einer persönlichen, individualisierten Meinwohlstruktur. Das ist mein Thema, das bin ich und jetzt, was kostet die Welt und alle anderen müssen sich darum kümmern. Das ist damit nicht gemeint. Innerhalb des Prozesses war eins interessant im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die wir begonnen haben, dass sich das Thema von alleine verteilt hat im Haus. Manchmal ist es ja so, dass man manche Dinge nochmal anschieben muss oder nochmal einen Impuls geben muss. Aber das war ein Thema, was eine eigene Dynamik hatte. Und dadurch, dass es so positiv belegt war, ganz klar, ging das dann auch von der einen Stelle zur anderen Stelle, sodass wir teilweise manchmal gar nicht hinterherkamen, in diese Workshops zu organisieren, weil die Nächsten schon danach gegraben haben. Das Positive aus meiner Sicht, das Wichtigste und überhaupt Positive ist, wie eine Bewusstseinsveränderung jedem Einzelnen zu erkennen, dass der, der anders ist, auch gut ist für mich. Weil viele sind unterwegs mit dem Thema, am liebsten mag ich die, die so sind wie ich. Also diese Akzeptanz der Andersartigkeit untereinander, die wächst exponentiell.
Und des Wertes dieser Andersartigkeit.
Ja.
Ich bin kreativ,
genau.
Du bist strukturiert und genau wir haben genau darüber vielleicht immer wieder Zoff miteinander,
ja.
Weil ich dir zu chaotisch bin
genau
und du mir zu spießig.
Genau.
Und das sozusagen anerkennen zu können genau als was das Miteinander stärkt,
ja,
oder?
Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt, weil ja genau in dieser Andersartigkeit auch die Konflikte liegen, also die Potenziale für Konflikte. Und dadurch, dass ich diese Andersartigkeit anders erstmal sehen kann, zweiter Schritt ist dann wertschätzen kann und der dritte Schritt wäre dann nochmal, es wie integrieren kann, aus meiner Sicht. Der Integrationsansatz ist aber nochmal eine andere Hausnummer, weil der diesen Blick, dass es mit dem anderen ganzer wird, dass es mit dem anderen holistischer wird, dass es mit dem anderen kompletter wird, voller wird, dieses Bild so zu integrieren, dass sich der Konflikt nicht mehr zeigt, sondern dass ich Dankbarkeit empfinde, dass du anders bist. Und das sage ich jetzt aus eigener Erfahrung. Dieser Integrationsaspekt hat ganz viel mit Schattenarbeit zu tun, im eigenen, weil der andere ist ja nur der Auslöser und ich projiziere ja die Themen. Und jetzt geht es darum, eigentlich hilft er mir dabei, meinen eigenen Schatten zu sehen und zu integrieren. Und damit ist das für mich einer der wichtigsten und essentiellen Ansätze im Bereich Führung. Denn umso mehr ich in diesem Spiegelbild der Manifestation drin bin, in der Andersartigkeit des anderen, umso mehr entwickle ich die Ganzheit in mir.
Das klingt für mich wahnsinnig erwachsen und reif und reifend auch. Mhm. Und da stelle ich mir die Frage, ist dann automatisch die ältere, die erfahrenere Führungskraft die bessere?
Ich hatte lange den Glaubenssatz, dass Weisheit mit dem Alter zu tun hat. Und habe dann die Erkenntnis über die Jahre erfahren, dass Weisheit und Intelligenz zwei Dinge sind. Also Intelligenz hat sehr viel mit angelerntem, angelesenem Wissen zu tun.
Kopf.
Ganz viel Kopf. Weisheit ist viel umfangreicher, hat viele Perspektiven. Manche sagen, es hat was mit innerem Wissen zu tun. Es hat was mit Spontanität und Spüren zu tun, also aus Situationen, aus dem heraus zu ergreifen. Und manchmal kann man es gar nicht genau erklären, was es eigentlich genau ist und wo es herkommt. Es hat was Mystisches zum Teil. Und ich kann heute sagen, dass ich viele Menschen kenne, die noch einige Jahre älter sind, wie ich es bin, und die diese Intelligenz sehr wohl haben, aber nicht die Weisheit. Und ich kenne Leute, die sind viele Jahre jünger wie ich, und die würde ich als sehr weise bezeichnen. Aber wenn man genau hinschaut, sprechen ja alle beim Thema Führung irgendwo noch von dem Ansatz Transzendenz. Und da steigen jetzt schon viele aus, weil was heißt Transzendenz? Und für mich ist es der wichtigste Schlüssel im eigenen Menschsein und noch mehr in der Führung. Weil umso mehr ich aus der Transzendenz heraus führe, umso mehr führe ich nicht nach irgendwelchen Konzepten, sondern ich führe aus der Situation heraus, aus der Weisheit heraus, aus einem inneren Wissen heraus, aus einem inneren Gefühl heraus, was, wie von Thun sagen würde, die Stimmigkeit auf eine Ebene hebt, die seinesgleichen sucht.
Das Thema Selbstführung und das Thema Achtsamkeit.
Ja.
Aus meiner Sicht ein wesentliches Element von positivem Führen oder positiver Psychologie. Und da höre ich bei Ihnen auch sehr viel Bewusstsein dafür und Engagement oder wie auch immer man das nennen mag. Was heißt für Sie achtsame Selbstführung? Oder sind das überhaupt die Begriffe, die Sie verwenden?
Im Kern tue ich mich immer schwer, diese Dinge in Begriffe zu fassen, weil das in sich schon Widerspruch ist. Dennoch brauche es Begriffe, um das Thema überhaupt zu transportieren. Wir haben uns für die Begriffe Stärken, Orientierung, Achtsamkeit, Gemeinwohlorientierung im Kern entschieden, weil wir mit dem Begriff Achtsamkeit auch diesen ganzheitlichen Blick verbinden und eben diese Achtsamkeit ja etwas immer ist zu mir, mit mir und nach außen Jetzt könnte ich noch sagen, Achtsamkeit kannst du auf alles übertragen, auf mein Umfeld, aber auch Achtsamkeit in der gesellschaftlichen Verantwortung, bei den Klimafragen, die wir aktuell haben. Also das passt dann wunderbar zum Gemeinwohlorientierung, weil der Gemeinwohlorientierung auch immer diesen ganzheitlichen Blick hat. Ökonomie ist halt nur ein Teil. Gemeinwohlökonomie ist ganzheitlicher. Und da einen Begriff zu finden, der auch diese Ganzheit anspricht, aber eher in einen menschlichen Kontext passt, jetzt könnte man auch sagen, in eine Führungsarbeit passt, der in sich schon den Begriff der Selbstreflexion und der Selbsterfahrenheit und der Selbstintegrität und des Selbstwertes und der Selbstgeborgenheit und der Selbstfreude und der Selbstliebe und der Selbstoffenheit und der Selbstklarheit in sich hat.
Ein Begriff, den ich meine, mehrfach auch von Ihnen gelesen zu haben, ist der Begriff der Innenschau.
Ja.
Den finde ich sehr schön. Aha. Wie betreiben Sie Innenschau? Wie könnte ich, wie sollte ich als Führungskraft Innenschau betreiben?
Vorweggenommen meine ich, dass es was sehr Individuelles ist. Jeder hat seinen eigenen Weg, jeder hat seine eigene Art, es zu tun. Manche tun das beim Joggen. Manche tun es beim Schwimmen, andere, wenn sie bergwandern oder bergsteigen, wieder andere im Qigong oder im Tai Chi oder ich mache es halt seit vielen, vielen Jahren jetzt, ungefähr seit 20 Jahren, tägliche Meditation. Also für mich hat es sehr viel mit Reinigung auf der einen Seite zu tun, es hat aber auch was mit Spüren, und zwar viel mehr mit Spüren als mit Denken oder Handeln. Welche Themen laufen in mir ab? Wie fühlt sich das im Körper an? Wo fängt der Kopf an zu rasen, weil er irgendein Thema nicht loslassen kann? Aber auch, wo sind meine Blockaden im Körper? Sie hatten ja gefragt, wie nehmen Sie die Innenschau wahr? Und wenn man viel übt, dann spürst du diese Dinge auch, die du natürlich vor Jahren überhaupt nicht gespürt hast. Weder die Blockade, die links am Herzen sitzt, noch die Blockade, die unten rechts hinten im Steißbein sitzt, geht es am Ende immer, immer um Lösen und Integrieren. Dinge, die reich rausgehören aus dem Körper, aber auch Dinge, die ich bisher abgestoßen habe und die ich wieder zurückholen muss in den Körper. Deswegen ist der Begriff der Integration einer der wichtigsten der Führungsarbeit. Die meisten sprechen aber von Integration, wenn sie das hören, nur im Bewusstsein, wie integriere ich meine Mitarbeiter. Ich sage, solange du deine Teile im Außen, in deinem Energiefeld nicht integriert hast, solange füllst du nicht dein höchstes Potenzial. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse und Arbeiten in einem transzendenten Leadership ist, dein höchstes Potenzial zu leben. Ich habe noch keinen gehört, der das nicht will. Also die Innenschau bezogen nochmal auf das Thema Achtsamkeit hat ganz, ganz viel mit innerer Arbeit zu tun. Es ist etwas, was einem eben nicht geschenkt wird. Also ich kann nur sagen, es ist für mich fast tägliche Arbeit. Tägliche Arbeit daran zu arbeiten, und es bringt den größten Profit, um jetzt wieder zum Thema zur Ökonomie zurückzukommen. Weil dieser Profit geht nicht weg. Dieser Profit hat nicht die Volatilität, die die Aktien und die Börsen haben. Dieser Profit erhält sich alleine, und umso mehr er gepflegt wird und beachtet wird, umso mehr führt er mich in das höchste Potenzial.
Das, was Lind hier innere Arbeit nennt, klingt vielleicht ganz schön tiefgründig oder fast sogar esoterisch. Aber es ist eigentlich eine ganz simple und doch eine ganz wichtige Erkenntnis, die dahinter steht und die Führungskräften in meinen Coachings oder Seminaren häufig erst mit der Zeit kommt. Nämlich, gute Führung ist erstmal gute Selbstführung. Nur wenn ich selbst um meine Stärken und um meine Macken weiß, nur wenn ich erkenne, wann ich klar im Kopf bin, wann ich mal Abstand brauche, bevor ich wieder gute Entscheidungen treffen kann, nur dann und erst dann kann ich auch andere gut führen. Und diese innere Arbeit, wie Lind das nennt, die führt dann eben auch zu äußerer Leistungsfähigkeit und zu Rendite, Cashflow und EBIT.
Eine ganz prosaische Frage. Haben Sie als Diensthandy ein iPhone?
Ja.
Wie kann es sein, dass Sie als Vorstandsvorsitzender der ersten gemeinwohlbilanzierenden Bank ein iPhone als Diensthandy haben?
Das finde ich eine schöne Frage. Danke, dass Sie die mit reinbringen, weil ich könnte noch andere Beispiele nehmen. Darf ich noch Lederschuhe tragen? Darf ich noch ein Auto mit Benzinmotor fahren? Darf ich noch fliegen? Ich glaube, dass es genau das ist, wo es auf der anderen Seite nicht drum geht. Jeglicher Dogmatismus, der von dem einen ins andere Extrem geht, hat nichts mit Ganzheit zu tun. Er schließt immer Teile aus. Weil die Welt ist nicht fundamentalistisch.
Dann erklären Sie doch mal unfundamentalistisch, was heißt Gemeinwohlökonomie für Sie und wie lebt Ihr Unternehmen Gemeinwohlökonomie?
Ja, das ist jetzt keine klassische, aber meine persönliche Formulierung. Nichts existiert unabhängig voneinander. Nichts. Kein mentales Konzept, sondern über Innenschau und Achtsamkeit, das wirklich komplett in jeder Zelle des Körpers zu spüren, dann ist es absurd, von Ökonomie zu sprechen und andere Dinge auszublenden. Stichwort Soziales und Ökologie. Was heißt das für uns, Gemeinwohlökonomie innerhalb der Bank? Jetzt könnte man sagen, es war naiv, wie manche sagen. Manche sagen, es war dumm. Manche sagen, es war risikoreich. Man kann es auch positiv formulieren, es war mutig. Direkt nach der Finanzkrise 2010, wo man als Betriebswirt, ich bin Diplombankbetriebswirt, tausend andere Sachen im Kopf hat, um die man sich zu kümmern hätte und die man tun muss, damit alles andere passt. Und dann zu sagen, und genau in der Phase, wo manche noch die Wunden lecken, setzen wir an und fangen mit der ersten Gemeinwohlbilanz an. Und das sage ich auch ganz klar, weil ein ganzheitlicher Blick auf diese Dinge nur in der letzten Konsequenz authentisch und ehrlich und kraftvoll und zukunftsweisend ist, wenn ich es nicht nur als Metapher und als, etwas gesagt, als Gedicht, als Roman veröffentliche, sondern wenn ich mit dem Thema anfange, es im Haus umzusetzen. Ich hätte tausend Gründe gehabt, es nicht zu tun, weil wir noch lange nicht so weit waren, weil das noch gefehlt hat und das noch gefehlt hat und das noch. Und diese Aussagen kenne ich zu hunderte, zu tausende Male, auch innerhalb der Branche Bank, aber auch innerhalb von anderen Branchen. Und ich bin jetzt so frech und sage, im Endeffekt sind es alles Rechtfertigungen, Entschuldigungen, nicht damit anzufangen. Weil du kannst nicht von 0 auf 100 alles schon haben. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Innenschau und wir sind beim Thema Reflexion und wir sind beim Thema Haltung und Identität. Halte ich das denn aus, wenn die Angriffe kommen? Aus den Organen, im Vorstand. Es ist ja nicht so, dass der Vorstand alle hurra schreit, jetzt machen wir das mal, wenn das einer sagt. Im Aufsichtsrat. Bei den Aktiengesellschaften heißt, bei den Aktionären, bei uns sind es Mitglieder. Aber auch bei den Mitarbeitern. Aber auch gegenüber Dritten.
Bei den Partnern, die von Ihnen...
Lieferanten, Partner etc. Ganz genau. Und das muss man sich schon bewusst sein, wenn man so einen exotischen Weg geht, noch in einer Zeit, wo das Thema, heute sind wir ja ganz anders, heute muss man sagen, super, Leuchtturm, Pionier, weil der hat es vor 10 Jahren, der hat vor 11 Jahren angefangen. Wow, jetzt ist es einfach. Jetzt sagt man ja klar, es ist aus der Nische draußen, es ist in aller Munde und sogar bei den Banken, um bei den Banken zu bleiben, hat es jetzt eine Dynamik über die Regulatorik bekommen. Also über eine BaFin, eine Bundesbank etc., dass dieses Thema jetzt in die Banken über die Regulatorik hineingedrückt wird. Es enthält natürlich dann nicht das Substrat der inneren Haltung, mit diesem Thema umzugehen. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Authentizität, ja, nein. Mache ich es jetzt, weil es von außen nur gewünscht ist? Mache ich nur das, was gewünscht ist? Oder wie mache ich es mit meiner inneren Haltung? Also dieses Delta sehe ich dann schon noch. Dennoch bin ich total dankbar, dass es von außen kommt, weil manchmal braucht es auch Anstöße von außen, weil auch da entsteht die Veränderung. Und der andere innere Prozess kann ja dann immer noch in Gang kommen.
Auf dem Weg hin zur Gemeinwohlbilanz, ja. Was waren da so die größten Klippen, die größten Herausforderungen?
Die größten Klippen waren einerseits, dass man es als Widerspruch gesehen hat. Beispiel: Kunden kommen an den Schalter, ihr seid ja jetzt gemeinwohlorientiert, ich zahle keine Gebühren für das und ich will einen günstigeren Zins. Stichwort Caritas. Ja, also das war das eine. Und Das spiegelt sich natürlich zurück über die Mitarbeiter, die dann auch sagen, Vorstand, weißt du, was du da machst und was bedeutet das denn? Das war einerseits das Thema, was direkt gespiegelt wurde, schon am Anfang. Das zweite Thema war das Thema, ist das nicht nur ein Modetrend? Ist das nicht irgendetwas, was wieder vergeht? Und damit verbunden, wenn es dann vergeht, dann machen wir uns lächerlich, die Leute lachen uns aus, die Leute nehmen uns nicht mehr ernst. Also auch in diesem Kontext. Und das Dritte, wenn ich noch ein Drittes nennen darf, und da bin ich heute noch am Überlegen, ob ich das überhaupt damals so begriffen habe oder mein eigener Idealismus das teilweise sogar ausgeblendet hat, war, dass doch viel mehr Widerstände im Gesamten irgendwo da waren, die sich natürlich dann nicht nach außen zeigen, weil das Thema geht ja jetzt vom VV aus, also vom Vorstandsvorsitzenden. Also bezogen auf mich ein Stück die Naivität zu glauben, alle finden das genauso gut, sondern zu erkennen, und zwar auch noch nach 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, bis in die Managementkreise hinein, dass manche genickt haben, aber nicht die innere Überzeugung hatten.
Kolportiert, also nicht aus eigenen Quellen, habe ich gelesen, dass es im Aufsichtsrat, also ja, denen, die ja, ja, Ihnen sozusagen auf die Finger schauen, so Stimmen gab wie, ich sag's jetzt mal ganz flapsig, das mit der Gemeinwohlbilanz, das kann der Lind schon machen, solange die Zahlen stimmen. Also erstens, habe ich das richtig rausgelesen und richtig verstanden? Und zweitens, stimmt es? Und zwar nicht nur hat es für Sie gestimmt und hat es für die Sparda Bank München gestimmt, sondern stimmt es auch für alle anderen, die sich auf den Weg machen wollen? Muss ich mir Gemeinwohlökonomie leisten können? Muss ich mir eine Gemeinwohlbilanz leisten können? Oder ist das eigentlich schon ein total falscher Denkansatz?
Das ist ein total falscher Denkansatz. Damals in der Zeit war es aber so. Also ich verneine das nicht, sondern ich bejahe Ihre Aussage. Das war genau so. Auf die heutige Zeit passt es natürlich überhaupt nicht, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, und da werden Sie viele mittlerweile finden, die sagen, wenn ein Unternehmen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit oder Gemeinwohl in der Zukunft nicht aufstellt, wird es Probleme haben, am Markt bestehen zu können. Ein Beispiel: Dieselskandal in der Autoindustrie. Oder wie jetzt letztens das Thema bei Siemens war, wo die irgendein Teil geliefert haben in Verbindung mit Kohle. Wir sehen ja schon, welche Macht der Verbraucher dann hat. Und diejenigen Banken, die in der Zukunft, wenn wir jetzt wieder nach vorne schauen, für 10 Jahre nicht mit dem Thema unterwegs sind, die werden dann ihre Dieselskandal-Thema unter Umständen in ihren eigenen Anlagen haben, wenn sie ihre Bücher nicht sauber haben mit diesen Themen. Und dann sind wir beim Thema Reputationsrisiko und dann sind wir beim Thema regulatorisches Risiko, weil das kommt ja noch dazu. Diese Konstellationen werden kommen. Und deswegen stellt sich für mich die Frage in der Form gar nicht mehr. Und wenn ich aus einem Blick der Ganzheit drauf schaue, ist es total sinnig und nachvollziehbar, dass Nachhaltigkeit und Gemeinwohl kein Gegensatz zur Ökonomie sein muss.
Tja, ich habe mich mal gefragt, was glaube ich denn eigentlich? Muss man sich Gemeinwohlökonomie leisten können? Meine Vorstellung von Wirtschaft, von Ökonomie, geht ja erstmal vom altgriechischen Oikos aus, dem Wort für Haushalt. Und die Wirtschaft hat demnach dem Menschen zu dienen und nicht andersrum. Ich zitiere hier mal eine Textpassage, die aufs erste Zuhören vielleicht sogar ein bisschen radikal klingt. Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten. Das ist kein umstürzlerisches Attack-Pamphlet, was ich hier zitiert habe, sondern das ist aus der Bayerischen Verfassung, Artikel 151. Ja, und ich möchte mit meiner Arbeit auch zu einer Erhöhung der Lebenshaltung aller beitragen. Ich möchte nicht noch mehr Druck und noch mehr Effizienz erhöhen, sondern dass ihr auch ein klares Wohin und Wofür eures Arbeitens, eures Führens habt. Ja, und was die Sparda Bank München mit ihrer Gemeinwohlökonomie erreichen will, dazu hat sie vor kurzem einen wirklich tollen Podcast gestartet. Er heißt Zeit
zum Umdenken. Den Link dazu und auch den Link zu einem, wie ich finde, sehr, sehr lesenswerten Buch, was in die Gemeinwohlökonomie einführt, findet ihr in den Shownotes.
Wo wären Sie gerne noch perfekter? Oh. So jetzt Richtung Gemeinwohlbilanzierung. Was wären da so große Eckpfeiler, wo Sie sagen, da sind einfach Baustellen, wo man gerade noch wirklich aktiv unterwegs sind und besser werden
die
wollen?
Die zwei, drei größten Baustellen. Die allergrößte ist das Thema Prozesse. Denn wenn du anfängst, mal tiefer reinzuschauen und auch das, was heute über ein Nachhaltigkeitscockpit oder Radarsystem in einem weitgehend perfekten Ansatz zu sehen ist, dann müsstest du alle Prozesse im ganzen Haus durchleuchten und müsstest überall gucken, wo ist was, was eben nicht in Richtung sozial oder ökologisch vertretbar ist. Und selbst da sind wir in der Diskussion, dass was Ihr Blick drauf ist und mein Blick drauf ist, muss nicht der gleiche sein. Und das ist ein Riesenfass.
Können Sie da ein Beispiel, dass ich es verstehe, an einer Situation oder einer Entscheidung, einer Abwägung?
Also wenn wir jetzt das Thema Prozesse nehmen, ganz einfach, und wir das verbinden mit Lieferanten und ich heute eine gigantische IT-Anwendung habe, dann wäre mir lieber, ich würde morgen oder übermorgen oder in 2 Jahren für mich da reinschreiben können, dann will ich aber perfekt im Sinne von Nachhaltigkeit unterwegs sein.
Ökostrom und
genau. Alles tralala. So. Das eine Beispiel ist Ökostrom. Haben wir CO2-Bilanz, haben wir all das, ist alles schon erfolgt. Aber wenn ich jetzt ein IT mit einem dritten Dienstleister, der vielleicht noch woanders steht, der nicht vor 10 Jahren angefangen hat, das ist so, als wenn ich einen Motor im Auto habe und sage, ich muss eigentlich dann den ganzen Motor austauschen. Das geht nicht einfach mal so. Sondern ich muss dann eher gucken, wie kann ich damit leben, dass das momentan noch so ist, aber trotzdem dazu beitragen, dass andere, die mit mir arbeiten, in den Prozessen sich auf den Weg machen. Und jetzt ist wieder die Herausforderung, erwarte ich von denen, du musst nächstes Jahr, kann ich es, ja. Aber ich habe ja nicht einen Zugriff auf die anderen. Also gerade in dem Bereich, auch mit Verbundpartnern, wo ich Produktlieferanten habe. Und das ist übrigens der zweite Punkt mit dem Thema Produkte. Dadurch, dass wir keine Mittelstandsbank sind, also für Geschäftskunden klassisch da sind, sondern klassische Privatkundenbank, haben wir wirklich Nachholbedarf bei den Produkten. Da sind wir dran, aber auch da geht es wieder darum, Pragmatismus. Ich kann nicht mein ganzes Kreditbuch und alles über den Haufen werfen und morgen alles anders machen, sondern ich habe ja 90 Jahre Geschichte. Ich habe Jahrzehnte Kundenbeziehungen, die ich auch irgendwo beachten muss. Also das ist die Vermischung mit Produkt und Prozess. Das geht nicht einfach so mal so zwischen Tür und Angel.
Was Lind hier anspricht, wenn es so um die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit geht, da geht es ja um eines der ganz großen Spannungsfelder grundsätzlich, die es auszuhalten gilt als Führungskraft, nämlich wie pragmatisch, wie flexibel auf der einen Seite ist man und auf der anderen Seite, wo muss man auch mal ganz grundsätzlich werden und ganz grundsätzlich sein, wo geht es einfach ums Prinzip und um die Prinzipien. Und gerade eben bei diesem Thema Ökologie, Nachhaltigkeit, da macht man ja nie alles zu 100% richtig. Da gibt es ja immer ein gewisses, Und gleichzeitig muss man natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht selbst in die Tasche lügt und vor lauter Pragmatismus die Ideale und die Ziele, die einem wichtig sind, komplett aus dem Blick verliert.
Ob wir das jetzt gute Führung, positive Psychologie, Positive Leadership nennen, wie auch immer. Wie viel davon kann im Wandel und muss auch von oben kommen und von ganz oben? Wie viel ist sozusagen top-down und wie viel kann und muss bottom-up passieren?
Wollen Sie jetzt einfach zwei Zahlen hören? 50-50, 60-40, 80-20 oder?
Wenn Sie eine Zahl haben, ich kann die Frage auch anders stellen. Sie sind auf Kununu, ich glaube, die beliebteste Bank überhaupt in Deutschland. Sie sind einer der beliebtesten Arbeitgeber. Wie machen Sie das? Und welchen Anteil daran haben die Führenden? Und Sie sind der Oberste unter den Führenden. Und was können andere davon lernen?
Also ich denke auf jeden Fall, dass es nichts ist, was nur von einer Seite ausgeht. Wenn du eine geschlossene Flasche hast und in der du von oben was reingießen willst, sei es Informationen, sei es Dialog, sei es irgendwelche Übungen, Teachings, Trainings, wenn die Flasche zu ist, geht nichts rein. Die Frage ist, was braucht es, damit sich die Menschen öffnen und dass da überhaupt was reingehen kann. Und das hat für mich sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen ist nicht einfach so da. Vertrauen hat wieder sehr viel aus meiner Sicht mit Authentizität zu tun, mit Integrität, mit Loyalität, mit Begriffen, aber auch wie Verletzlichkeit. Hat Verletzlichkeit Raum oder nicht? Das Thema hatte ich auch wieder heute Morgen im Betriebsrat. Ja. Ich hatte kein Problem heute Morgen, das Berührtsein von dem Schmerz, den ich hier und da spüre und der da ist, nicht nur mental zu erfassen und zu erläutern, sondern ihn eben auch mit Tränen in den Augen zu zeigen. Aber nicht, weil es eine schauspielerische Leistung ist, sondern weil ich es in dem Moment so empfunden habe. Und die Menschen sind sehr intelligent, was das angeht. Die spüren sehr genau, was authentisch und was nicht. Nicht alles, aber in der Summe ist das schon so. Also von daher habe ich die Erfahrung gemacht und da war ich auch vor einigen Jahren anders unterwegs. Also war ich dann so, ja, so ein bisschen der Missionar, wissen Sie, so der, ich weiß, wie es geht, ich habe es jetzt kapiert und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Vergiss es. Du kannst die Leute nur einladen, wie Gerald Hüther sagen würde. Du kannst sie nur einladen, für die und die Dinge das zu machen. Damit meine ich jetzt nicht, dass sie ihre Aufgaben nicht zu erfüllen haben im Unternehmenskontext. Das meine ich damit nicht. Aber du kannst sie nur einladen zum Thema Führung und sich führen zu lassen, auch dafür offen zu sein. Und deswegen, also spontan würde ich heute sagen, 50-50. 50% geht von oben, 50% kommt von unten.
Wenn Sie so sich die Unternehmenskultur hier in Ihrem Haus, wenn Sie die nach vorne denken, in 10 Jahren, was ist da Ihre Vision? Wie ist der Umgang miteinander vielleicht nochmal anders? Was wird mehr, was wird weniger? Was wäre da so die Mischung aus Wunsch, Hoffnung, Ziel, Plan?
Ich bin jetzt mal so mutig und sage, ich bin davon überzeugt. Vielleicht, weil ich auch felsenfest an diesen gesellschaftlichen Wandel glaube und überhaupt an den Bewusstseinswandel und Bewusstseins-Evolutionsprozess, sehr abstrakt formuliert, dass in 10 Jahren, kann ich sagen, nach vorne, in Verbindung mit 10 Jahren zurück, wo man die Sparta München oder den Lind oder was ich wen ausgelacht hat und sentimental und Sozialromantik und Kuschelkurs und so ein Schwachsinn und das hat nichts in der Bank zu suchen, was hat das mit Business zu tun, Stichwort Achtsamkeit, Stärken, Gemeinwohl und der soll einfach nochmal ein BWL-Studium machen, der hat es nicht verstanden, sie glauben gar nicht, was da alles war. Und wenn ich heute diese Themen anspreche, wie heute Morgen, plötzlich haben die Raum und plötzlich sind es nicht 2 oder 3 in der Runde, wo ich spüre, dass die das spüren, dass da was passiert. Nein, mein Gefühl ist, bei allen kommt es an. Also Fazit, ich bin zutiefst optimistisch, was diese Dinge angeht, dass dieser Resonanzboden, der vor 10 Jahren erst noch viel gefehlt hat, der heute schon durch Corona anders ist und der in 10 Jahren sich nicht linear, sondern auch da bin ich der Meinung, exponentiell entwickeln wird. Und früher habe ich immer gedacht, neben beruflichem Erfolg ist es irgendwann wichtig, deswegen sprechen auch viele von Happiness, glücklich sein. Und dann habe ich in meinem Leben immer wieder festgestellt, es gibt Situationen, wo ich total glücklich war. Dann gab es wieder Situationen, wo mich das Leben eingeholt hat und ich total unglücklich war. Und trotzdem wollen wir alle irgendwo, am liebsten nur alle total glücklich sein. Und heute weiß ich, jenseits von glücklich sein und unglücklich sein, geht es um den inneren Frieden. Wenn du dieser innere Frieden bist, dieser Teil im See, wo sich alles unten gesetzt hat, wo keine Steinchen, kein Sand und keine Grübel mehr sind, wo du einfach durchschauen kannst und in diesem Inneren, in diesem See so tief in dir ruhst, dann kann da oben mal die Welle gehen und da kann mal Sturm aufziehen, aber du hast immer diese Basis. Und ich glaube, dass die auch bezogen auf 10 Jahre im Leadership exorbitant wichtig ist. Und dass es mit klassischen Werkzeugen nicht mehr reichen wird, Themen zu managen, die halt früher viel berechenbarer waren, weil wir gehen in eine Zeit, die viel unberechenbarer ist und die nur aus dem Moment heraus exzellent, alle reden von Exzellenz, exzellent gemanagt oder geführt werden kann. Das ist meine feste Überzeugung.
Ich würde Ihnen gern 3 letzte Fragen stellen. Ihre wichtigsten Stärken?
Meine wichtigsten Stärken sind, wenn ich es im klassischen Kontext von Gallup nehme, ist es das erste Thema Bindungsfähigkeit. Also dass mir das Thema Bindung von Menschen eher weniger und tief als viele und überall ein bisschen. Das zweite Thema ist Verbundenheit. Verbundenheit heißt eben, dass ich mich verbunden fühle mit allem, das könnte man sagen, mit dem Kosmos, mit der Natur, mit der Umwelt, mit den Tieren, mit den Menschen etc. Also da auch eine tiefere Verbundenheit zu allem habe. Das dritte Thema ist Strategie. Bin ich ganz froh, dass das drin ist als Vorstand. Also strategisches Denken, strategisches Verständnis. Und das sind eigentlich so die drei wichtigsten. Dann könnte ich jetzt die nächsten auch noch alle nennen, aber ich glaube, das wäre so für den Anfang.
Ihr größter Erfolg bisher, Herr Lind?
Wenn Sie mich vor 20 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, dass ich Vorstand geworden bin. Aber nachdem ich erkannt habe, dass das auch zwar ganz nett ist und auch zu meiner Lebensgeschichte passt, aber ich über die Jahre Erfolg anders definiere als das, was allein im Außen passiert, würde ich heute meinen größten Erfolg darin sehen, dass ich die Disziplin behalten habe, bis zum heutigen Tag täglich diese Innenschau zu betreiben und täglich in diese wirklich tiefgehende Reflexion hineinzugehen und ein komplett anderes Verständnis von Realität und Wirklichkeit habe, als ich es je hatte.
Wir alle sind endlich, auch Sie,
ja.
Auch Ihre Amtszeit, auch Ihre Lebenszeit. Was soll man mal über Sie sagen? Wie soll man Sie oder wie wünschen Sie sich, dass man Sie in Erinnerung behalten wird?
Auch da hätte ich vor 10 Jahren gesagt, der Lind hat das und das geschaffen und hat das hinterlassen. Das ist ja der Klassiker. Ja? Man will ja irgendwie, heute sehe ich das anders. Heute würde ich sagen, es ist schön, wenn man dann sagt, da war jemand, der war wirklich authentisch. Und der war, wenn er in seiner Kraft war, wirklich kraftvoll. Und der hat mich inspiriert. Und nicht nur im Außen, sondern auch im Innen.
Vielen Dank.
Bitte.
Das war's mal wieder mit Positiv Führen. Zu Gast war diesmal, genauer gesagt, zu Gast war ich diesmal bei Helmut Lind von der Sparda Bank München. Weitere Infos, wie immer in den Shownotes oder im Blog auf meiner Seite auf positiv-führen.com. Ein Aspekt, der Lind und seinen Führungskräften besonders wichtig ist und der wirklich in der Bank auch gelebt wird, ist das Thema Stärken erkennen und Stärken anerkennen. Und ich habe einen neuen Audiokurs erstellt. Stärken, Stärken als Führungskraft. Und wenn du zu den Beta-Testerinnen und Beta-Testern gehören willst, dann trag dich jetzt ein unter positiv-führen.com/audiokurs. Der Link natürlich auch hier in den Shownotes. Beteiligt an dieser Podcast-Folge waren, und vielen Dank für eure tolle Mitarbeit und Zusammenarbeit, Marion Hertel, Niklas Gramann und Niklas Jansen von Ikone Media. Und dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Viel Erfolg, viel Freude, gutes Miteinander in der Arbeit und im Leben. Ciao, Servus, bye bye.